viel zu teuer, das nachzubauen. Es wird keinen Sinn machen. Und deswegen ist es einfach ein geschlossener Markt, in den keiner mehr eindringen kann. Und deswegen ist es einfach ein so tiefer Burggraben.
Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
Disclaimer: Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sebi und ich, der René, am Start. Ja, heute haben wir für euch ein richtig spannendes Thema mitgebracht, denn wir möchten uns heute voll und ganz auf Unternehmen mit einem speziellen Burggraben fokussieren. Die Frage ist natürlich jetzt schon wieder, was ist denn genau ein Burggraben? Letzten Endes gibt es verschiedene Arten von Burggräben, zu denen wir natürlich dann auch noch zu sprechen kommen. Aber das bedeutet natürlich, je größer der Burggraben eines Unternehmens ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Unternehmen auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch Bestand hat. Denn es wird vielleicht umso schwerer für die Konkurrenz, eben genau so zu werden wie das Unternehmen. Sei es aufgrund der Infrastruktur, aufgrund der Kosten. Und genau, Sivi, da würde ich doch gleich mal zu dir überleiten, wie du so zu Burggrabenunternehmen stehst und welches Burggrabenunternehmen du heute so dabei hast.
Ja, ich glaube, jeder Aktionär feiert es oder mag es, wenn sein Unternehmen einen Burggraben hat, weil wie du schon richtig gesagt hast, dann ist es natürlich schwer für die Konkurrenz auch in diesen Markt oder in diese Branche einzudringen. Oft ist es dann zudem auch so, dass Unternehmen mit einem starken Burggraben gute Margen haben, weil sie eben einen Aufschlag zum Beispiel auf die Preise verlangen können, weil es vielleicht keine anderen Anbieter gibt oder es gar keine anderen Anbieter geben kann. Und wie du schon richtig gesagt hast, wir haben heute ein paar so Branchen, Sektoren und Unternehmen rausgesucht, die eben so einen speziellen Burggraben haben. Wir wissen wieder nicht, was der andere herausgesucht hat. Bei mir sind es jetzt mal drei konkrete Unternehmen, beziehungsweise zwei konkrete Unternehmen und eine mehr oder weniger Branche, die ich rausgesucht habe. Genau, und ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Ich bin davon ausgegangen, René, dass du eher so in den Technologiesektor gehst, so als kleiner Technikfreak. Deswegen bin ich gespannt, was es bei dir sein wird. Deswegen habe ich versucht, so ein bisschen eine andere Richtung abzudecken, die man vielleicht auch so gar nicht in der heutigen Zeit auf dem Schirm hat, aber die einfach, ja, klassische Burggraben sind oder Burggräben sind. Und deswegen fange ich jetzt mal an mit Union Pacific.
Habe ich tatsächlich auch mit dabei.
Hast du? Okay.
Damit habe ich tatsächlich auch mit dabei.
Damit habe ich tatsächlich nicht gerechnet, weil es ist so eine Aktie oder ein Unternehmen, über die wir, glaube ich, hier im Podcast noch nie gesprochen haben, uns auch noch nie privat ausgetauscht haben. Ich glaube, keiner von uns beiden hat sie, soweit ich weiß, im Depot.
Nee.
Okay. Und trotzdem ist es wirklich eigentlich ein spannendes Unternehmen. Vor allem auch jetzt, wie ich mich mit für den Podcast noch mal ein bisschen genauer mit dem Unternehmen beschäftigt habe. Und ich schieße einfach mal los, was ich so herausgefunden habe. Und der Burggraben hier ist einfach ganz klar das Schienennetz von Union Pacific, das einfach so keiner mehr nachbauen kann und auch keiner mehr nachbauen wird. Vielleicht erstmal für jeden nochmal allgemein, was das Unternehmen macht. Das Unternehmen ist ein Eisenbahnunternehmen, das hauptsächlich in der USA tätig ist. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Tatsächlich ist es so, man muss hier nochmal ein bisschen, oder die Relevanz des Unternehmens wird nochmal deutlicher, wenn man es nochmal vielleicht vergleicht mit Deutschland oder die USA einfach mit Deutschland ein bisschen vergleicht. Denn wenn man sich mal den Marktanteil des Schienenverkehrs am Gesamtgütertransport anschaut, dann ist es so, dass dieser in den USA 42% beträgt. In Deutschland ist es so, dass es nur 19% sind. Also in der USA ist dieser Gütertransport über den Schienenverkehr einfach viel, viel relevanter. Und wieso ist das so? Einfach weil die USA flächenmäßig viel, viel größer ist. Nämlich, ich habe auch nachgeschaut, 28 Mal größer als Deutschland. Und in Deutschland ist es einfach oftmals noch viel günstiger und oftmals auch schneller, wenn ich irgendwas einfach über LKWs transportiere. Aber wenn ich dann von der USA, vom einen Ende der USA zum anderen Ende muss, dann ist es einfach über LKW wirklich viel zu teuer, vielleicht auch viel zu zeitaufwendig. Das geht einfach über den Schienenverkehr viel, viel schneller. Und hier hat einfach Union Pacific eines der größten Schienennetzwerke in der USA. Und keiner wird dieses Schienennetzwerk mehr nachbauen können. Also dieses Netzwerk hat sich ja über Jahrzehnte aufgebaut. Und es wäre erstens viel zu teuer, das nachzubauen. Es wird keinen Sinn machen. Und deswegen ist es einfach ein geschlossener Markt, in den keiner mehr eindringen kann. Und deswegen ist es einfach ein so tiefer Burggraben. Und das führt auch dazu, das ist mein letzter Punkt hier zum Unternehmen, Wenn man jetzt mal an ein Eisenbahnunternehmen denkt, da denkt man ja, okay, das ist halt irgendwie so ein Unternehmen, das handelt mit wirklich großen Gütern. Da können zum Beispiel die Margen nicht so groß sein, weil wenn man hier an Unternehmen mit hohen Margen denkt, denkt man an Technologieunternehmen wie Apple, Microsoft und so weiter. Aber wenn man sich mal anschaut, was Union Pacific für eine Marge hat, das ist wirklich unfassbar, denn die EBIT-Marge beträgt über 40%. Und genau das ist der Punkt, das Unternehmen kann einfach eine so hohe Marge erreichen, weil sie einfach einen so tiefen Burggraben haben, in den keiner mehr eindringen kann. Und deswegen habe ich hier Union Pacific mit aufgenommen und ich hätte nicht gedacht, wie gesagt, René, dass du die Aktie auch mit dabei hast.
Ja, doch, tatsächlich habe ich die Aktie auch mit dabei, aber muss auch ehrlich gesagt gestehen, ich habe mir die Aktie noch nie genauer angeschaut, jetzt auch was die Kennzahlen angeht, also eine EBIT-Marge über 40%, das deutet natürlich auf eine absolute Marktmacht hin. Ich glaube mal, wir könnten die Aktie auch mal einzeln analysieren. Ob jetzt die Aktie jemals bei mir im Depot landen würde, weiß ich einfach nicht, denn egal wie gut das Unternehmen ist, aber wenn ich einfach keinen persönlichen Bezug zu dem Unternehmen habe, zum Beispiel wir leben ja natürlich jetzt hier gerade in Deutschland und ich weiß nicht, was in Amerika abgeht, tue ich mich einfach schwer, solche Unternehmen bei mir im Depot zu haben. Aber bei mir gehört Union Pacific auf jeden Fall auch zu den Unternehmen mit dem größten Burggraben, weil wie du schon eben gesagt hast, Sebi, kein Unternehmen da draußen wird wahrscheinlich jetzt einfach ja neben den Gleisen von Union Pacific eigene Gleise noch mit aufstellen. Allein die Kosten, die damit verbunden sind und ob das letzten Endes rentabel ist, weiß ich eben nicht. Und deswegen denke ich auch, dass Union Pacific hier richtig gut aufgestellt ist. Im Grunde habe ich jetzt auch nicht wirklich Union Pacific, wie gerade schon erwähnt, nicht besonders einzeln analysiert, denn ich habe eher so eine Überkategorie in Sachen Burggräben hier mal aufgeschrieben, notiert. Und zwar hat Union Pacific meines Erachtens ein Standortmonopol. Und es gibt nur ein, zwei Unternehmen da draußen, die auch noch ein sehr starkes Standortmonopol haben und wo so gut wie kein Unternehmen daneben einfach nochmal Gebäude hinbauen wird. Und Sebi, du grinst schon, du wirst es wohl jetzt gerade erraten, welche zwei.
Ich bin gespannt, ob es das Unternehmen ist, das ich auch hier heute mitgebracht habe. Ist es Heidelberg Zement?
Nein, ist es tatsächlich nicht. Es ist okay. Fraport und Aena, die Flughafenbetreiber. Okay. Vor zwei Wochen hatten wir ja schon mal die Podcast-Folge. Diese 10 Aktien sind für uns Aktien für die Ewigkeit. Und dort habe ich ja auch schon mal Aena mit reingeworfen, zur Überraschung von Sebi oder vielen Zuhörern. Da, ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals jetzt ein Unternehmen kommen wird und neben dem Fraport, dem Frankfurter Flughafen, einfach jetzt nochmal den Flughafen hinbauen würde. Warum nicht? Weil der Fraport mittlerweile so groß ist, die können komplett anders skalieren, als wenn jetzt da ein anderer kleiner Flughafen gebaut wird. Weil einerseits hast du mit einem Betrieb von einem Flughafen, beziehungsweise wenn man auch einen Flughafen baut, schaut euch beispielsweise Berlin an, also wirklich einen enormen Kostenapparat. Und dann ist natürlich die Frage wieder, okay, wie rentabel ist das Ganze? Und eben Fraport und Aena sind weltweit die größten Flughafenbetreiber der Welt. Und ich denke, dass das mit dem Flugverkehr sich nicht wirklich groß ändern wird. Alternativ kann es gut vorkommen, dass wir vielleicht andere Arten von Flugzeugen haben werden, aber trotzdem der ganze Frachtverkehr oder auch Personenpassagiere, ich glaube, das ändert sich nicht über die nächsten 20, 30 Jahre und deswegen sind Fraport und Aena für mich auf jeden Fall Aktien mit einem sehr, sehr hohen Burggraben.
Okay, super spannend. Da schließe ich mich dann gleich noch an. Wie gesagt, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du mehr in die Technologiesparte gehst. Deswegen habe ich eben auch versucht, so ein bisschen simplere Burggräben einfach rauszusuchen, sage ich mal. Und dann schließe ich mich eben, wie gesagt, hier gleich an und ja, addiere zu diesen Standort-Burggräben auch noch eben das Unternehmen, das ich mitgebracht habe, nämlich Heidelberg Zement, also ein Unternehmen aus Deutschland, wie der Name eben sagt, aus Heidelberg. Und auch hier kann man sagen, hier ist der Standort ein klassischer Burggraben, denn Heidelberg Zement besitzt mehr als 600 Steinbrüche und Kiesgruben und hier ist einfach der Standort extrem entscheidend, denn Heidelberg Zement kann einfach durch diese Lage, die sie haben an den verschiedenen Steinbrüchen, quasi einen, ja, wenn man so will, einen Aufschlag verlangen, denn andere Unternehmen oder Baustellen oder was auch immer, die einfach um so eine Lage, um einen Steinbruch liegen, die sind einfach auf die Belieferung von Heidelberg Zement angewiesen. Also für die macht es absolut keinen Sinn, auf einen Mitbewerber auszuweichen. Denn vielleicht gibt es Mitbewerber, aber der liegt dann mehrere Kilometer weiter weg, mehrere hundert Kilometer weit weg. Also man müsste sich dann vielleicht von einer anderen Kiesgrube oder von einem anderen Steinbruch beliefern lassen. Und es ist einfach unfassbar teuer, wenn man sowas wie Sand, Kies oder Schotter transportiert, einfach aufgrund des Gewichts. Also es macht keinen Sinn, sich von weiter weg beliefern zu lassen. Das heißt, man ist einfach auf dieses, wenn man so will, auf dieses Monopol von diesem Unternehmen an diesem Standort, an diesem einen regionalen Standort angewiesen. Und dieses Unternehmen kann dann eigentlich fast schon entscheiden, was sie für einen Preis verlangt. Natürlich gibt es ja auch Regulierungen. Aber das Unternehmen kann die Preise fast beliebig festsetzen, weil es bis zu einem gewissen Punkt keinen Sinn macht, sich von einem anderen Ort zu beliefern lassen, weil es einfach viel zu teuer wäre, Tonnen von Kies zum Beispiel quer durch Deutschland, quer durch Europa, wo auch immer her, rumzufahren. Und deswegen ist auch hier der Standort ein ganz klarer Burggraben. Also es ist keine bahnbrechende Technologie, sondern ganz simpel einfach der Standort des Unternehmens und der verschiedenen Produktionsstätten.
Okay, auf jeden Fall spannende Insights, Sevi. Ich hatte ja selbst mal Heidelberg Zement im eigenen Portfolio, aber habe es vor circa 3-4 Monaten verkauft. Jetzt nicht, weil das Unternehmen vielleicht nicht gut ist, sondern weil ich mich mit anderen Investments etwas wohler gefühlt habe und eine gute Rendite mitnehmen konnte. Aber trotzdem, die Argumente machen auf jeden Fall Sinn und ich denke auch, dass Heidelberg Zement hier auf jeden Fall auch unter die Kategorie Standortmonopol fällt. Ja, Sevi, du hast ja gemeint, ich gehe ein bisschen mehr in den Tech-Sektor. Da muss ich ja jetzt mal ein bisschen in den Tech-Sektor gehen. Und zwar jetzt die nächste Überkategorie in Sachen Burggraben ist für mich oder sind für mich die sogenannten Locked-In-Effekte. Mhm. Unter Locked-In-Effekte wird verstanden, dass es Unternehmen sind, die meinetwegen oder beispielsweise Abo-Modelle anbieten oder Dienstleistungen, aus denen man vertraglich sehr schwer rauskommt, beziehungsweise wenn man eben aus den Verträgen rauskommt und man möchte beispielsweise auf eine andere Software umstellen, dass es enorm teuer ist und dass diese enormen Kosten eben auch Unternehmen davon abschrecken, vielleicht auf die Konkurrenz überzugehen. Und da ist ein bestes Beispiel für mich auf jeden Fall das deutsche Unternehmen SAP mit über 335.000 Kunden und über 12 Millionen Anwendern da draußen. Ich meine, selbst im Studium oder außerhalb von dem Studium gibt es zahlreiche SAP-Workshops oder auch immer wieder SAP-Fortbildungen. Und es hat sich mittlerweile auch bei uns im Bildungswesen schon so stark festgesetzt, dass man ja eigentlich gar nicht mehr wirklich von SAP wegkommen könnte. Selbst wenn es mal eine bessere Software geben würde anstelle von SAP, wird es eben für Unternehmen auch unheimlich schwer wegzugehen von SAP. Weil ich meine, wenn man jetzt die Dienstleistungen von SAP oder die Software letzten Endes für das eigene Unternehmen abschließt, dann sind es nicht irgendwie so 3-Monats-Verträge oder 4-Monats-Verträge, sondern es können auch gleich mal 5- oder 10-Jahres-Verträge sein. Das bedeutet, das Unternehmen arbeitet mit den eigenen Daten ja schon so auf der Software und wenn sie eben auf eine andere Software umschalten möchten, ist es halt unheimlich teuer, diesen Aufwand zu betreiben, um eben auf eine andere Software zu gehen. Und aufgrund der Bequemlichkeit letzten Endes und weil natürlich SAP jetzt auch keine schlechte Software ist, gehört für mich SAP auf jeden Fall zu einem Unternehmen mit einem enormen Burggraben. Und dazu zähle ich auch noch 2-3 andere Unternehmen. Beispielsweise ist für mich auch Microsoft ein Unternehmen mit eben solch einem Burggraben, eben aufgrund der ganzen Office-Pakete. Ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl da draußen, aber ich glaube, es müssten fast über, ja, 1-2 Milliarden Office-Pakete da draußen geben und ich meine, wenn man es einmal gewohnt ist, mit Office zu arbeiten, wird es eben auch sehr schwer sein, mit anderen, anderen Produkten zu arbeiten und meistens schließen ja Unternehmen auch langfristige Verträge ab, was eben die Office-Pakete angeht. Daneben gibt es noch Unternehmen wie beispielsweise Amazon mit Amazon Web Services. Beispielsweise ist ja auch Netflix hier ein Riesenkunde und ich kann mir eben nicht vorstellen, dass die bestehenden Cloud-Kunden von Amazon Web Services so schnell auf eine andere Cloud rüber wechseln. Und deswegen gehören beispielsweise diese 3 Unternehmen für mich zu Unternehmen mit einem enormen Burggraben, eben aufgrund dieser Locked-In-Effekte. Sebi, vielleicht kennst du ja du noch das ein oder andere Unternehmen, das vielleicht so ähnlich ist mit solchen Locked-In-Effekten. Fällt dir da noch was ein?
Also erstmal kann ich sagen, auf jeden Fall stimme ich dir da vollkommen zu. Also diese Wechselkosten, die dafür zum Beispiel Unternehmen entstehen würden, die sind einfach viel zu hoch. Also wenn man jetzt mal bei Microsoft bleibt, bei den Office-Anwendungen, kein Unternehmen wird ja jemals mehr eigentlich von Office umstellen, weil du müsstest ja die ganze, alle quasi Softwaren umstellen, plus du müsstest ja die Mitarbeiter schulen. Also was das für Kosten wären, das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr, dort zu wechseln. Zu deiner Frage, ob ich noch was anderes kenne, mir fällt noch eine Aktie ein, beziehungsweise ein Unternehmen ein, das jetzt nicht so krass vielleicht ist, wie zum Beispiel die Office-Anwendungen, aber vielleicht auf einem kleinerem privaten Niveau trotzdem hohe Wechselkosten oder hohe private Wechselkosten verursachen würde. Und zwar, wenn ich zum Beispiel an Spotify denke. Wir haben ja auch neulich schon drüber gesprochen, René. Bei Spotify erstellt man sich so seine eigene Playlist. Man kann mittlerweile auch Playlisten mit Leuten teilen. Und das ist natürlich jetzt, wie gesagt, nicht so krass wie die Office-Anwendung oder wie ein SAP-System umzuwechseln. Aber wenn ich jetzt dran denke, okay, ich müsste jetzt zu Amazon Music oder Google Music oder was es da alles gibt, wechseln und dann sind meine ganzen Playlisten weg. Meine, keine Ahnung, meine Chill-Playlist, meine Fitness-Playlist, meine Jog-Playlist, meine Entspannungs-Playlist und was auch immer und müsste mir das alles wieder neu zusammenstellen. Ich sage dir ganz ehrlich, da hätte ich 0,0 Bock drauf, auch wenn ich mir mit einem neuen Abo irgendwie 2 Euro im Monat sparen könnte. Das wäre es mir auf keinen Fall wert. Bloß dann denke ich noch dran, gibt es Exklusiv-Podcasts bei Spotify. Wenn man da vielleicht Fan ist von einem bestimmten Podcast und den gibt es woanders nicht, dann wechsle ich auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Lock-in-Effekt, der eher auf der privaten Ebene stattfindet, aber trotzdem vorhanden ist. Genau, das ist ein Unternehmen, das mir hier noch einfällt.
Ja, tatsächlich habe ich mir Spotify genau hier auch als das Nummer 1 Locked-in-Unternehmen aufgeschrieben, aber dann war ich dann auch etwas kritisch, weil bei mir war es auch anfangs so, wo ich gesagt habe, ey, ganz ehrlich, dieser Locked-in-Effekt von Spotify ist ja echt krass. Man erstellt sich seine eigenen Playlists, das ist die eigene Arbeit und keiner möchte seine eigene Arbeit in Anführungszeichen verlieren. Und gestern habe ich noch mit einem Kumpel, Shoutouts an Mo, drüber gesprochen, was er darüber denkt. Und er meinte so, ey, ganz ehrlich, er weiß nicht, ob das mehr so ein starker Burggraben ist aufgrund von der künstlichen Intelligenz, dass man sagen kann, ey, man exportiert einfach über die künstliche Intelligenz seine eigene Playlist und überträgt sie dann beispielsweise auf Apple Music. Also das war dann auch wieder so ein Argument, was mich zum Überlegen gebracht hat. Aber ich stimme dir auf jeden Fall aktuell zu, dass ich glaube, nicht viele Leute sagen, ey, ich nehme mir jetzt eine künstliche Intelligenz, schiebe meine eigene Playlist rüber und fertig ist. Also ich glaube, so weit sind wir noch nicht, aber aktuell würde ich dir da noch recht geben.
Ja, da würde ich noch dazu sagen, bei meinem kunterbunten Musikgeschmack, ich glaube, da hat keine künstliche Intelligenz eine Chance, wenn ich hier einmal einen Malle-Hit höre zum Feiern und am nächsten Tag höre ich dann irgendeinen Ami-Hip-Hop und dann einen Deutsch-Rap und dann hier wieder einen Deutsch-Pop-Song. Also ich glaube, da wird es schwer für die künstliche Intelligenz, aber ist natürlich auf jeden Fall ein spannender Punkt. Gebe ich dir natürlich vollkommen recht, dass man das wahrscheinlich auch im Auge behalten muss, ob das vielleicht zukünftig so einen Login-Effekt abschwächen würde. Ja, dann würde ich aber sagen, wechseln wir zum nächsten Unternehmen, das ich mit dabei habe. Und das ist jetzt, ich habe ein Unternehmen als Beispiel mitgebracht, aber ich habe eher so die ganze Branche als Burggraben mitgebracht. Und zwar sind das Pharmakonzerne. Und ich habe jetzt als Beispiel noch Novo Nordisk mitgebracht, eben auch, weil ich Novo Nordisk bei Aktien für die Ewigkeit vorgestellt habe neulich. Und bei Pharmakonzernen ist der Burggraben oder sind die Burggraben einfach ganz klar die Patente, die sie haben. Denn Patente sind einfach die wichtigsten Bestandteile von Pharmakonzernen und auch extrem wichtig, wenn man zum Beispiel Pharmakonzerne bewerten möchte und schauen möchte, ob vielleicht eine Aktie aus der Pharmabranche kaufenswert ist. Da sollte man nämlich immer eben drauf schauen, welche Patente haben sie, wie lang ist die Laufzeit der Patente und auch die Pipeline anschauen, also welche Medikamente stehen in der Pipeline und auf welcher Stufe in der Pipeline stehen sie und auch wie hoch ist das Blockbuster-Potenzial dieser Patente. Also wie hoch ist das Potenzial, dass dieses Medikament vielleicht Millionen oder Milliarden Menschen weiterhilft oder ist es eher ein Medikament, was vielleicht wirklich nur eine ganz kleine Nische mit einer ganz seltenen Krankheit betrifft. Also das sind wirklich sehr, sehr wichtige Punkte, wenn man sich Pharmakonzerne anschaut. Und ich habe gesagt, ich habe mal Novo Nordisk als Beispiel mitgebracht und hier ist es so, dass Novo Nordisk ja Weltmarktführer im Bereich Diabetes ist. Sie haben da eben 2 Medikamente, ich hoffe, ich spreche die Namen richtig aus, nämlich Ozempic und Rybelsus. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Namen richtig ausgesprochen sind, aber das sind mal 2 Medikamente in diesem Bereich und hier haben sie ein Patent circa bis ins Jahr 2031. Circa, weil das immer so ein bisschen schwankt zwischen Europa, China und der USA, also da laufen die Patente immer zu verschiedenen Zeiten aus. Vielleicht einfach nochmal allgemein, um das ein bisschen besser zu verstehen, kurz zur Erklärung. Was bedeutet ein Patent überhaupt? Das bedeutet, kein anderes Unternehmen darf exakt dieses Produkt wie Ozempic oder Rybelsus einfach, ja, ich sag mal, nachbauen, nachbilden im Labor und dann selbst auf den Markt bringen, weil dann wäre es ja für den Kunden völlig, ja, ich sag mal, scheißegal, ob ich jetzt das Medikament von Novo Nordisk kaufe oder das Medikament von Johnson & Johnson kaufe, weil es hat ja genau dieselbe Wirkung. Das wird eben durch das Patent untersagt. Und wieso macht man das? Das macht man, um einfach einen Anreiz für Forschung und Entwicklung zu schaffen. Denn es ist natürlich enorm teuer, so ein neues Medikament ja, zu erforschen und dann auf den Markt zu bringen. Und natürlich ist hier auch das Flop-Potenzial extrem hoch. Also man kann, es kann auch gut sein, dass man mal eine Milliarde in irgendeine Entwicklung eines neuen Medikaments steckt und dann am Ende kommt raus, ja okay, aber die Wirkung ist nicht richtig, es hat extrem starke Nebenwirkungen, deswegen darf man es nicht auf den Markt bringen oder was auch immer. Also dieses Patent ermöglicht es überhaupt oder gibt überhaupt den Anreiz für Unternehmen, dass sie so enormes Geld, Millionen, Milliarden von Euros in die Forschung und Entwicklung stecken und dass sie dann, wenn sie es eben schaffen, so ein Patent rauszubringen, das auch genehmigt wird, dass sie dann eben auch den Erfolg haben oder auch das Geld dann bekommen. Und hier ist es eben so, wenn sie dann mal so ein Patent haben, dann sind sie eigentlich, ich sag mal, für diesen Zeitraum unantastbar, wenn man so will, weil dann kann man natürlich auch hier wieder Geld verlangen. Natürlich gibt es, wie gesagt, auch hier wieder Regulierungen, aber man kann im Prinzip Geld verlangen, was man will, weil man eben der einzige Anbieter für dieses Medikament ist. Und deswegen ist es auch so, dass zum Beispiel eben Novo Nordisk so extrem hohe Margen hat, obwohl sie eben zum Beispiel kein Softwareunternehmen wie Microsoft oder Alphabet sind, sondern eben ein Medikament auf den Markt bringen. Und auch deswegen haben sie eben über 40% EBIT-Marge zum Beispiel, weil so ein Medikament für sie dann einfach eine enorme Goldgrube ist. Und wie gesagt, was man vielleicht allgemein immer noch bei diesen Unternehmen dann im Auge behalten sollte, man sollte draufschauen, okay, wie lange läuft das Medikament oder wie lange hat man dieses Patent? Bei Novo Nordisk eben zum Beispiel bis ins Jahr 2031 bei diesen zwei Medikamenten. Und dann sollte man sich anschauen, okay, wie sieht die Pipeline des Unternehmens aus? Also gibt es hier Medikamente, die wieder so hohes Potenzial haben, die vielleicht auch schon in der Pipeline-Stufe ziemlich weit oben stehen, die schon getestet werden oder sind sie gerade erst bei der Forschung und Entwicklung oder sind sie schon im Zulassungsprozess? Also hier sollte man sich immer ein bisschen Gedanken machen, wenn man sich eben Unternehmen wie Novo Nordisk anschaut. Aber wie gesagt, allgemein sind Patente enorme Burggraben, wenn ein Unternehmen solche Patente hat.
Ja, Sivi, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, was die Patente angeht. Ich springe dann gleich mal auch zur nächsten Burggraben-Kategorie und das ist für mich das sogenannte Markenmonopol oder Markenburggräben. Mhm. Es gibt Unternehmen da draußen, die haben eben solche starken Marken im Portfolio, also nicht nur eine Marke im Portfolio und deswegen haben sie sozusagen schon eine Monopolstellung, weil eben Leute bereit sind, dann auch ein paar Cent oder ein paar Euros mehr zu zahlen, um eben diese Marke zu kaufen und selbst eben, wenn eine dieser Marken floppen sollte, haben sie eben noch genug andere bekannte Marken in demselben Segment oder Sortiment, dass es dann sozusagen wieder kompensiert. Und dazu zähle ich auf jeden Fall Coca-Cola mit rein, die eben schon seit Jahrzehnten an der Börse sind, seit Jahrzehnten mit eines der erfolgreichsten Unternehmen da draußen sind. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Coca-Cola in den nächsten Jahrzehnten eben nicht geben sollte, weil ich meine, Coca-Cola hat ja nicht nur Coca-Cola im Sortiment, sondern unzählig weitere wie die Lift-Apfelschorle, eine Fanta, eine Sprite. Das sind alles so Namen, die kennt einfach jeder Mensch und eben deswegen gehört für mich Coca-Cola auf jeden Fall auch in die Kategorie der Markenmonopole. Dann neben den Getränken oder Getränkehersteller Coca-Cola gibt es das Ganze natürlich auch im Luxussegment mit LVMH, die natürlich Dutzend von bekannten Marken im Portfolio haben, wo es den Kunden auch egal ist, ob jetzt die Tasche mal 100 Euro oder auf einmal 1000 Euro mehr kostet. Klar, das ist schon wieder ein krasser Sprung, aber letzten Endes ist es dann wirklich auch so. Oder welche zwei weiteren Unternehmen mir hier auch noch einfallen, sind zum Beispiel Procter & Gamble, der Konsumgüterhersteller, die haben einfach so viele verschiedene Marken im Portfolio. Wenn sie eben eine neue Marke versuchen aufzuziehen und sie floppt, ist es eben egal, weil sie genug andere Marken haben. Aber selbst wenn eben auch eine eigene Marke auf einmal einen Skandal hat oder so, ist es dem Unternehmen komplett egal, weil die noch so diversifiziert sind mit anderen Marken. Und deswegen gehört Procter & Gamble auf jeden Fall hier mit rein. Und welches Unternehmen natürlich hier lauter Markenmonopole selbst besitzt, ist Berkshire Hathaway, die ja beispielsweise auch Procter & Gamble oder Coca-Cola im eigenen Portfolio haben und die echt sehr breit diversifiziert sind. Deswegen gehören diese vier Unternehmen für mich in die Kategorie Markenmonopole. Und solche Unternehmen, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich sehr gerne im eigenen Portfolio.
Ja, kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Ich würde jetzt mal sagen, dass Markenmonopole jetzt zum Beispiel nicht ganz so krass sind wie jetzt zum Beispiel Standortmonopole. Man kann das natürlich jetzt nicht immer über einen Kamm scheren. Aber ich glaube, beim Bereich Markenmonopole können Konkurrenten trotzdem noch etwas leichter eintauchen. Also vielleicht so als Beispiel, nämlich was mir noch einfällt, was auch ein Markenmonopol definitiv ist, ist, würde ich sagen, Adidas und Nike, weil es einfach die zwei größten Sportartikelhersteller sind. Und wenn ich mich mal zurückerinnere, ich als Kind, wenn man Fußballschuhe gekauft hat mit den Eltern, ja, da wollte man natürlich jetzt nicht unbedingt die Schuhe von Deichmann, sondern man wollte natürlich Adidas oder Nike, einfach weil man die Marke unbedingt haben möchte. Aber wenn ich dann jetzt wieder ein bisschen weiter denke, ich denke, wer Fußballfan ist, weiß, dass Harry Kane ja jetzt beim FC Bayern spielt. Harry Kane zum Beispiel hat jetzt eine Partnerschaft mit Skechers. Das ist natürlich auf den ersten Blick erstmal uncool. Aber
die Skechers cool oder wie?
Eben noch nicht, aber sie wollen jetzt eben in diesen Markt eintauchen. Und jetzt denkt man als erstes mal, okay, Skechers ist jetzt unbedingt keine coole Marke, mit der ich jetzt unbedingt gerne Fußball spielen würde. Aber wenn dann halt der Captain der englischen Nationalmannschaft, Rekordtorschütze, auf einmal Skechers-Schuhe trägt und ich als Kind bin unfassbarer Fan von Harry Kane und das ist mein großes Idol und dann denke ich mir so, okay, vielleicht sind Skechers trotzdem ganz cool und so, glaube ich, kann man theoretisch schon auch in diesen Markt der Markenmonopole eintauchen. Wie gesagt, ich glaube, das ist einfacher, wie wenn man jetzt zum Beispiel gegen ein Standortmonopol konkurrieren muss. Also das vielleicht mal so als Beispiel, aber trotzdem bin ich natürlich bei dir, dass es definitiv auch ein Burggraben ist, in denen es schwer ist oder gegen denen es schwer ist, anzukämpfen.
Alright, dann würde ich doch mal sagen, war es das auch schon für die heutige Podcast-Episode. Ich hoffe, ihr konntet einiges herausgewinnen aus dieser Folge. Und falls ihr selbst noch Unternehmen kennt oder vielleicht auch Branchen, wo eben solche Burggräben bekannt sind, dann schreibt es auch gerne mal hier bei Spotify in den Fragensticker mit rein. Uns interessiert natürlich auch immer der Austausch mit euch. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt uns doch wirklich sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes. Würde uns natürlich sehr freuen. Und in diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wir wünschen euch eine schöne neue Woche und hören uns dann nächsten Sonntag wieder.
Falls dir die Folge gefallen hat, lass doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da oder teile die Folge mit deinen Freunden. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder.